Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich danke für die einleitenden Worte, will gar nicht so sehr viel dazu ergänzen, außer dass ich mich freue, dass ich eingeladen worden bin zu dieser großartigen Veranstaltung und dass ich sehr, sehr gespannt bin, was hier in den kommenden Tagen passieren wird, inklusive heute. Wir haben ein strammes Programm vor uns mit meinem Thema. Ich hoffe, dass wir in etwa 50 Minuten durch sein werden, damit anschließend Zeit ist für Fragen. Falls nicht alle Fragen gestellt werden können, eine Stunde ist knackig, könnt ihr auf der Konferenz gerne beliebig auf mich zukommen und mich löchern. Ich bin alle 4 Tage hier. Okay, fangen wir an, ein bisschen was Allgemeines. Der Aufbau eines Straftatbestandes als Einführung ist eine relativ einfache Geschichte. Es wird in 3 Schritten geprüft, nämlich Tatbestand, Rechtswidrigkeit und die Schuld. Wir reden heute hier nur über den ersten Teil, nämlich den sogenannten Tatbestand. Tatbestand ist das, wo steht, wenn jemand was Bestimmtes macht, dann wird er bestraft. Rechtswidrigkeit und Schuld sind die Prüfungspunkte, wo man zu Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründen kommen kann. Die werden hier heute aber keine Rolle spielen. Im Tatbestand prüft der Jurist, der Richter, der Anwalt, ob ein bestimmtes festgestelltes Verhalten die Merkmale der Strafnorm erfüllt. Im Tatbestand ist deswegen 2 Prüfungspunkte. Einmal der sogenannte objektive Tatbestand. Das sind die Merkmale des Straftatbestandes, den wir begutachten. Und als zweites der sogenannte subjektive Tatbestand. Das ist der Vorsatz. Man kann sich nur dann strafbar machen, wenn man vorsätzlich handelt. Jetzt wird sich jeder fragen, Moment mal, es gibt auch fahrlässige Körperverletzungen. Völlig richtig, fahrlässig oder strafbar bei Fahrlässigkeitsdelikten macht man sich nur, wenn das ausdrücklich mit Strafe bedroht ist. Paragraph 202c ist ein reines Vorsatzdelikt. Man kann nicht fahrlässig gegen den Hackerparagraphen verstoßen. Nur vorsätzlich. Paragraph 202c funktioniert nicht alleine. Der steht nicht im luftleeren Raum, sondern er funktioniert nur zusammen mit dem Paragraphen 202a, das sogenannte Ausspähen von Daten, respektive mit 202b, dem Abfangen von Daten. Das sind die eigentlichen Computerstrafrechtsnormen, die rund um den Paragraphen 202c eine Rolle spielen. Beiden Straftatbeständen, Paragraph 202a und b, ist gemeinsam, dass sie das Wort unbefugt enthalten. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten verschafft, wird bestraft. Bei 202b funktioniert das ganz ähnlich. Wer unbefugt sich oder einem Dritten unter Anwendung von so und so und so und so verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Diese unübersichtliche Norm, handwerklich missglückte Norm, sagen viele Juristen, ist das, womit sich das Verfassungsgericht dieses Jahr beschäftigt hat. § 202c ist notwendig geworden, weil es bestimmte Lücken gibt. Ein kleines Beispiel. Ich versuche mich in einen fremden Computer reinzuhacken, versuche mir dazu unbefugt Zugang zu verschaffen. Also wenn ich das schaffe, ein eindeutiger Verstoß gegen § 202a, dann kriege ich eine Geldstrafe oder wandere in den Bau, gegebenenfalls mit Bewährung. Wenn ich das nur versuche, also mein Handeln nicht zu einem Taterfolg führt, hat der Gesetzgeber wunderbarerweise eine Lücke gelassen. Und diese Lücke beruht auf Folgendem. Der Versuch einer Straftat ist nur dann strafbar, wenn die versuchte Tat ein Verbrechen ist. Jetzt stellt sich die Frage, wann ist eine Tat ein Verbrechen? Weiß das zufälligerweise jemand? Genau, Verbrechen sind solche Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft werden. Paragraph 202a hat einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren, Paragraph 202b einen Strafrahmen von bis zu 2 Jahren. Es sei denn, dass die Tat in einer anderen Norm mit höherer Strafe bedroht wird. Heißt also, der Versuch des Abfangens von Daten und der Versuch, sich in ein fremdes Computersystem reinzuhacken, ist nicht strafbar. Denn in § 202a und b ist keine Versuchsstrafbarkeit angeordnet. Also nochmal kurz zur Rekapitulation. Der Versuch eines Verbrechens ist immer strafbar, bei den sogenannten Vergehen nur dann, wenn das im Gesetz ausdrücklich angeordnet ist. Diese Regelungssystematik führt dazu, dass bei den Computerstraftaten 202a und b keine Versuchsstrafbarkeit im Raum steht. Man kann also eigentlich in der Theorie fröhlich vor sich hin hacken, solange man nicht erfolgreich ist, hat das Ganze keine strafrechtlichen Folgen. Das wäre die Gesetzeslage, wenn es keinen Paragraphen 202c gäbe. Der ist jetzt aus sogenannter dogmatischer Sicht, also der analytischen Betrachtungsweise, funktionieren die Normen gut und sinnig miteinander, völlig missglückt. Denn absurderweise ist mit 202c die Vorbereitungshandlung für einen Versuch mit Strafe bedroht. Wir haben also die seltsame Konstellation: Wenn ich die Tat versuche, bin ich nicht strafbar, aber die Vorbereitung, die zeitlich noch vor dem Versuch liegt, die ist schon mit Strafe bedroht. Vom zeitlichen Ablauf her, wenn man ganz am Ende der Zeitschiene den tatbestandlichen Erfolg hat, haben wir davor gelagert das unmittelbare Ansetzen zur Tat und davor gelagert die Vorbereitungshandlung, wo man also den Versuch und die Haupttat vorbereitet. Paragraph 202c führt jetzt dazu, dass die Vorbereitung schon mit Strafe bedroht ist. Das soweit als Hintergrund und einleitende Worte zu 202c. Das Verfassungsgericht hatte sich, nachdem der Gesetzgeber bei der Umsetzung der sogenannten Cybercrime Convention in nationales Recht diesen 202c geschaffen hatte, haben sich 3 Leute, unter anderem Professor hier aus Berlin, Mitarbeiter von einem Sicherheitssoftwarefirma, mit einer Verfassungsbeschwerde gegen diese Strafnorm gewandt und gesagt, das kann ja so gar nicht funktionieren, das bedroht meine Berufsfreiheit und verletzt meine Berufsfreiheit, diese Norm, und haben deswegen Verfassungsbeschwerde erhoben. Über diese Verfassungsbeschwerde oder mit diesen Verfassungsbeschwerden hat sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt und schlussendlich einen Beschluss erlassen und geschrieben, den wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken wollen. Jede gerichtliche Entscheidung besteht aus 4 Elementen. Das sogenannte Rubrum, der Tatbestand, die Entscheidungsgründe und die Unterschriften der Richter. Jede Entscheidung in Deutschland folgt diesem Schema. Als erstes zum Rubrum. Im Rubrum einer Entscheidung werden die in Anführungszeichen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Es steht im Rubrum, ob die Entscheidung ein Beschluss oder ein Urteil ist. es findet sich das Aktenzeichen, es finden sich die Namen der Beteiligten. Im Rubrum selber findet sich auch der sogenannte Tenor der Entscheidung. Der Tenor ist das, weswegen vor Gericht geklagt wird, unabhängig ob Verfassungsgericht oder beim Strafgericht. Das ist die eigentliche Entscheidung des Gerichtes. Der Tenor dieser drei Entscheidungen, ich habe die Aktenzeichen hier aufgeführt, meine Folien stecken auch im Pentabarf-System, die könnt ihr euch also runterladen. Im Laufe des Nachmittags kommt auch noch eine weitere Checkliste dazu, die ich gestern nicht mehr fertig bekommen habe. Der Tenor der Entscheidung, mit der wir uns gleich noch ein bisschen genauer beschäftigen, lautet: Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen. Das ist die eigentliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Sache gewesen. An das Rubrum schließt sich der Tatbestand an. Im Tatbestand wird der relevante Sachverhalt kurz, möglichst vollständig und aus sich selber heraus verständlich dargestellt. Ein optimaler Tatbestand ist so geschrieben, dass er alles enthält, was man braucht, um diese Entscheidung zu verstehen, aber auch nicht mehr. Der Tatbestand dieser drei Entscheidungen ist gegliedert in vier Teile. Es wird die Entstehungsgeschichte des Hacker-Paragraphen dargelegt. Es werden die Beschwerdeführer vorgestellt, was sie machen und was sie tun und warum sie sich dagegen wehren. Es wird ein bisschen aufgezeigt, wie das Verfahren abgelaufen ist beim Bundesverfassungsgericht und was sich an den Voraussetzungen im Verfahren geändert hat. Der letzte Punkt war nötig, weil einer der Beschwerdeführer zwischendrin den Arbeitsplatz gewechselt hatte und deswegen die ursprüngliche Argumentation nicht zu 100% aufrechterhalten werden konnte. Jetzt kommt der eigentlich spannende Teil der Entscheidung, nämlich die Entscheidungsgründe. Zweigeteilt, es wird als erstes die prozessualen Rahmenbedingungen dieser Verfassungsbeschwerden beschrieben und im zweiten Teil folgen die sogenannten materiell-rechtlichen Voraussetzungen. Die prozessrechtlichen Voraussetzungen sind eigentlich nur für die Juristen interessant. Da steht nämlich drin, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit das Verfahren zulässig ist. Der für jedermann spannende Teil ist der zweite Teil, nämlich der sogenannte materiell-rechtliche Teil, in dem sich dann das Verfassungsgericht mit den inhaltlichen Voraussetzungen der Verfassungsbeschwerde beschäftigt. Die Verfassungsbeschwerde gegen den Hacker-Paragraphen ist eine sehr schwierige Geschichte, wie jede Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz. In der Beschwerdeschrift muss man nämlich darlegen, dass man schon durch das Gesetz und nicht erst durch eine darauf folgende strafrechtliches Ermittlungsverfahren selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist. Und bei Straftatbeständen ist man dann selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen, wenn mein Verhalten vom sogenannten Wortlaut der Norm und einer maximal möglichen Auslegung erfasst wird. Wir Juristen interpretieren ja an scheinbar eindeutigen Wörtern immer ganz viel und ganz, ganz ausgiebig herum. Ich sehe mit dem Schmunzeln, das hier im Raum ist, das habt ihr schon mitbekommen. Im Strafrecht gibt es aber die Besonderheit, dass der Gesetzgeber gehalten ist, das zu bestrafende Verhalten so eindeutig als irgend möglich zu beschreiben. Deswegen ist es beim strafrechtlichen Sachverhalten nicht möglich, dass man hingeht und sagt, naja, dein Verhalten erfüllt zwar eigentlich nicht die Merkmale der Norm, ist aber so nah und vergleichbar, dass wir das trotzdem bestrafen. Das funktioniert nicht. Die Grenze der Auslegung einer Strafnorm ist immer der Wortlaut. In den Entscheidungsgründen hat das Verfassungsgericht eine kleine Schelte an die Beschwerdeführer losgelassen. Es hat nämlich gesagt, naja, ihr habt uns zwar ganz, ganz viel geschrieben zu dem Hackerparagrafen und dass das alles ganz schlimm ist und dass das so ja alles nicht sein kann, aber wir beim Bundesverfassungsgericht möchten nur mit dem Lesen der Beschwerdeschrift abprüfen können, ob dem denn auch so ist. Und an dieser Stelle habt ihr handwerklich nicht alles das gemacht, was ihr hättet vortragen müssen. Die knackige Aussage des Verfassungsgerichts in dieser Entscheidung war, ihr habt vorgetragen, ihr benutzt Nmap und andere Software-Tools, die ihr teilweise aus dubiosen Quellen bekommt. Aber diese Software, die ihr uns hier zur Prüfung vorgelegt habt, beziehungsweise diese Software, die ihr auf euren Rechnern habt und von der ihr fürchtet oder wegen der ihr fürchtet, im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren überzogen zu werden, fällt inhaltlich schon nicht unter den Paragraphen 202b. Und soweit ihr Software habt, das war bei dem Geschäftsführer der Sicherheitsfirma der Fall, soweit ihr diese Software habt, die doch unter den Hackerparagraphen fällt, fehlt euch der Vorsatz zur Begehung einer Tat nach 202a oder 202b. Und weil euch entweder keine tauglichen Tatobjekte, also die unpassende Software auf dem Rechner habt, oder aber subjektiv nicht den Vorsatz habt, damit Straftaten zu begehen, deswegen habt ihr keine Strafverfolgung zu befürchten und deswegen sind eure Verfassungsbeschwerden unzulässig. Die Kernaussagen, wieso das Gericht zu diesem Schluss kommt, finden sich im Randzeichen 60 der Entscheidung, 60 fortfolgende. Die ganz zentrale Aussage, die die Entscheidung stützt, ist in der Nummer 60, Tatobjekt des Paragraphen 202c Absatz 1 Nummer 2. Das sind also Programme, die dazu oder die den Zweck haben, solche Straftaten zu begehen, kann nur ein Programm sein, dessen Zweck die Begehung einer Straftat nach 202a oder b ist. Danach muss das Programm mit der Absicht entwickelt oder modifiziert worden sein, es zur Begehung der genannten Straftaten einzusetzen. Diese Absicht muss sich ferner objektiv manifestiert haben. So, spannende Frage. Wie stellt man fest, mit welchem Zweck eine Software erstellt oder modifiziert wurde? Scusi, irgendeine Idee? Okay. Kurze Frage, kommt das hinten an oder ist es zu leise? Also hier Scusi, ein sehr netter, umgänglicher Sicherheitsmensch, den ich zufälligerweise kenne, sagte, naja, der objektive Zweck, weswegen ein Programm geschrieben wurde, das ergibt sich sinngemäß aus dem README. Wenn da drin steht, dass man damit ganz prima eine Nationalbank hacken kann, dann ist das der objektive Zweck dieses Programms. Alexander.
Es gibt eine, meiner Ansicht nach, wirkliche Möglichkeit, es nachzuweisen.
Da kommt ein Mikro, ganz kurz.
Es gibt meiner Ansicht nach eine Möglichkeit, es nachzuweisen, wenn man eine Auftragsarbeit hat, die zu diesem Zweck die Software entwickelt werden sollte und wenn man das beispielsweise über E-Mails nachweisen kann, dass der Auftrag zu diesem Zweck das wäre, denke ich, eine wirklich ernsthafte Nachweismöglichkeit.
Das wäre, um den Zweck, weswegen ein Programm geschrieben wurde, nachzuweisen, in der Tat denkbar. Jetzt weiß ich aber selber aus eigener Erfahrung, die wenigste Software, die man bei sich auf dem Rechner hat, ist Auftragsarbeit, sondern das sind oftmals entweder normale Systemsoftware, ich denke nur an mein schönes Terminal hier auf meinem Rechner, mit der man ja auch schon eine ganze Menge Spökes veranstalten kann und potenziell jedenfalls auch Straftaten nach 202a und 202b begehen kann, ist das sogenannte Dual-Use-Tool. Das Hauptproblem, weswegen es viele, viele, viele Diskussionen rund um diesen Hacker-Paragraphen geht. Wer kann mit dem Begriff Dual-Use-Tool nichts anfangen? Okay, es sind ein paar. Dual-Use-Tool, ein ganz einfaches Beispiel, es gibt ein Terminal. Weiß jeder, was ein Terminal ist? Terminal-Programm? Ja, eine DOS-Box. Dual-Use-Tool, schönes Beispiel, ein schneller sich drehender Motor, die kann man benutzen, um Zähnchen anzubohren, die kann man aber auch benutzen, um beispielsweise Atomraketen damit zu bestücken und zu betreiben. Es sind Dual-Use-Tools, sind solche Software, die sowohl für gute Zwecke als auch für potenziell bösartige Zwecke benutzt werden kann. Genau, jedes Messer ist ein Dual-Use-Tool. Brot schneiden oder jemanden den Bauch aufschlitzen. Macht natürlich niemand. Ist ja ein böser Einsatzzweck. Hier, davon gehe ich mal aus, werden Dual-Use-Tools ja auch nur für die, in Anführungszeichen, legitimen Ansätze benutzt. Dual-Use-Tools waren in der Diskussion vorher, weil der Wortlaut von 202c reichlich missglückt ist oder zumindest sehr, sehr offen und sehr vage formuliert ist, ein Dauerbrenner. Weil viele Leute befürchtet haben, na, wenn ich Wireshark bei mir auf dem Rechner habe, also ein Programm, mit dem ich Netzwerkverkehr abhören kann, also potenziell mir Zugriff auf fremde Systeme verschaffen kann, ist das eine Software, die tatbestandlich unter 202b fällt. Und wenn ich mir die Software benutze, habe ich deswegen die Vorbereitungshandlung für eine Straftat nach 202b und mache mich alleine wegen des Besitzens dieses Programms schon strafbar. Denn 202c sagt ja, wer Software, die den Zweck hat, Straftaten nach 202a und 202b zu begehen, sich verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Dual-Use-Tools waren oder sind in der Entscheidung behandelt worden. Das Verfassungsgericht ist hingegangen und hat ausgehend vom Wortlaut des 202c das Wort Zweck interpretiert. Es hat sich hingestellt und gesagt, was bedeutet eigentlich das Wort Zweck im Straftatbestand des 202c? Und sagt dazu, naja, der Zweck vom Wortlaut her ist die Motivation, weswegen ich eine bestimmte Handlung mache. Und ausgehend von dieser Motivation handelt es sich um eine finale Handlung, also eine Handlung, die ich mache, gerade damit ich zu dem gewünschten Erfolg gelange. Und sobald ich Software habe, die mehrere Einsatzzwecke hat, habe ich in dem Moment ein Programm, das sowohl als auch benutzbar ist und deswegen ist es kein eindeutiger Zweck. Und von der Grenze der Auslegung, sobald der Zweck mehrdeutig ist, unterfällt das nicht mehr dem Zweckbegriff. Das ist eine etwas seltsame Argumentation gewesen auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist sie aber durchaus verständlich, um nämlich die sogenannten Dual-Use-Tools, also Tools, die legitime Einsatzzwecke haben, die aber potenziell auch illegitim benutzt werden können, aus dem Straftatbestand des 202c rauszunehmen. Und das Verfassungsgericht hatte in Randzeichen 61 einen ganz schönen Satz als quasi Persil oder Freifahrtschein reingeschrieben. Es reicht nämlich nicht aus, dass ein Programm für die Begehung der genannten Computerstraftaten lediglich geeignet oder auch besonders geeignet ist. Es kommt also nicht darauf an, ob ein Computerprogramm potenziell benutzt werden kann, um Straftaten damit zu begehen, sondern nach Auffassung des Verfassungsgerichts, der alleinige Zweck des Programmes muss ein bösartiger sein. Das dreht sich wieder im Kreis, weil man nicht so wirklich feststellen kann, welchen Einsatzzweck hat ein Programm, wenn ich hier den... Nein, da bleibt nicht so wirklich übrig. Wenn ich mir überlege, was du an Sachen manchmal schilderst und andeutest, wo man mit Papier Computer hacken kann. Die Entscheidung hilft nicht so wirklich weiter. Es ist nur eine Handlungsanleitung, wie man sich selber so das Netz spannen kann, dass man sich nicht strafbar macht. Also, weder kurz noch knackig, sondern relativ seicht und im Zweifel aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden, die werden sagen, naja, das ist ein illegitimer Einsatzzweck, wir eröffnen jedenfalls mal das Ermittlungsverfahren und klagen die Sache auch an und überlassen dann dem erkennenden Gericht schlussendlich die Subsumption darüber, ob dieses Tool den Zweck hat, Computerstraftaten zu begehen oder nicht. Und das als Tipp gleich. Das als Tipp. Falls irgendwann die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht und sagt, wir haben hier was, zum Beispiel einen Durchsuchungsbefehl wegen des Verdachts, hier werden Hacker-Tools nach 202c verbreitet, benutzt etc., Klappe halten. Wenn die Partition verschlüsselt ist, noch versuchen, den Rechner auszuschalten, sinngemäß mit der Argumentation, ja, ihr wollt den doch sicher mitnehmen, dann müssen wir den auch vom Strom abklemmen. Und danach, wenn sie das mitgenommen haben, Hörer in die Hand nehmen, den Anwalt des geringsten Misstrauens anrufen und sagen, ich habe ein Problem und brauche gerade mal Hilfe. Strafverfolgungsmaßnahmen muss man leider erstmal über sich ergehen lassen. Da sitzt der Staat am Anfang am längeren Hebel. Und anschließend nach Akteneinsicht versuchen, über Diskussionen mit dem Staatsanwalt dieses Ermittlungsverfahren einzustellen. Entweder wegen erwiesener Unschuld, wenn man eine gute, saubere Dokumentation gemacht hat, was für Software man benutzt und warum man diese Software benutzt, oder aber eine Einstellung wegen geringer Schuld. Bei jedem Ersttäter, Zweitäter wird das wahrscheinlich noch ganz prima funktionieren. Zu den Dual-Use-Tools hat das Verfassungsgericht eine Auslegung oder mehrere Auslegungen gemacht. Nämlich eine Auslegung anhand des Wortlauts, eine systematische Auslegung, also eine Auslegung, in welchem Kontext steht eigentlich dieser Hacker-Paragraphen im Gesamtsystem des StGB, und die sogenannte historische Auslegung, woher kommt eigentlich dieser Hacker-Paragraph und welche Handlungen sollte der unter Strafe stellen. Die Randzeichen 61, 62, 63 sind, denke ich zumindest, auch für nicht strafrechtlich Bewanderte eine ganz interessante Lektüre, weil da einiges an Anhaltspunkten gegeben wird, wann denn eine Software unter den Hacker-Paragraphen fällt und wann nicht. Kommen wir nochmal zu den Anhaltspunkten für den Einsatzzweck eines Computerprogramms. Das schöne Beispiel im README steht, dieses Programm hat nur den Zweck, in fremde Computersysteme einzudringen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber das Verfassungsgericht hat den Strafverfolgungsbehörden und den Strafrichtern so eine Art Leitlinie an die Hand gegeben, wie sie denn den Einsatzzweck eines solchen Computerprogramms feststellen können. Und dazu führt es aus: Entstehungsvorgang des Programms und die Absichten des Entwicklers müssen festgestellt werden. Man stellt sich also vor, irgendjemand erstattet eine Strafanzeige, die Polizei fängt an zu ermitteln in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt stellt sich dann hin und fragt sich, wie kriege ich denn jetzt die Absicht des Entwicklers raus?
Wer ist der Entwickler?
Und woher kommt die Software? Und woher hat derjenige, der momentan als Beschuldigter in diesem Strafverfahren geführt wird, die Software eigentlich bekommen? Und was hat er damit gemacht? Hier wird geschmunzelt, zu Recht geschmunzelt, das wird man in der Praxis kaum feststellen können, insbesondere wenn irgendwelche Tools aus dubiosen Quellen oder vermeintlich dubiosen Quellen auftauchen, wird sich der Entstehungsvorgang und die Absichten des Entwicklers nicht sicher feststellen lassen. Was macht der Staatsanwalt? Wer hat einen Tipp? Dienstreise, um Entwickler zu suchen? Nee. Das würden wir zwar alle machen, um mal irgendwie durch die Welt zu kommen, aber der Staatsanwalt nicht, ne? Der Staatsanwalt unterstellt einfach. Das mutmaße ich auch. Also Ermittlungsverfahren zu 202c gab es nur vereinzelt. Unter anderem wurde gegen das Bundesamt für Sicherheits in der Informationstechnik eine Strafanzeige erstattet, weil die ja auch diverse Tools auf ihrer Homepage bereitstellen zum Herunterladen. Das ist Bereitstellen und Verbreiten ist eines der Merkmale im Paragraphen 202c. Dieses Ermittlungsverfahren ist von der Staatsanwaltschaft Bonn aber eingestellt worden mit den Worten, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unterstellen wir mal, dass die nur einen legitimen Einsatz wollen.
Bitte? Was passiert, wenn man die Seitentools auf eine Privatwebsite
oder einen Link setzt? Also es kam die Frage, was passiert, wenn man solche Tools auf der eigenen Webseite verbreitet oder einen Link darauf setzt. Außer diesen, ich sag's mal, provozierten Strafanzeigen gegen exponierte Personen oder Persönlichkeiten oder Institutionen gab es noch nichts in der Richtung. Ich mutmaße mal, es wird ein Ermittlungsverfahren geben. Und was dabei rauskommt, ist eine spannende Frage. Ist unklar. Also man würde da Neuland betreten und aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, aber ich will niemandem zumuten, sich selber einem Strafverfahren auszusetzen. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. So, die Absichten des Entwicklers müssen festgestellt werden. Und die Absicht muss sich nach außen manifestiert haben, zum Beispiel über seine Werbung, Produktbeschreibung oder den gewählten Vertriebsweg. Wenn wir also Software haben, für die Werbung gemacht wird und wo es eine Produktbeschreibung gibt, hiermit können Sie ganz doll Ihre Sicherheit am eigenen Rechner testen, haben wir als Anhaltspunkte für die Absicht des Entwicklers einen legitimen Einsatzzweck. Wenn wir Software benutzen, für die es keine Werbung gibt und für die es keine Beschreibung gibt, sondern die wir irgendwo gefunden haben, dann wird der Staatsanwalt wohl den gewählten Vertriebsweg mal ein bisschen näher untersuchen. Wenn das dann Software ist, die man kaufen konnte, irgendwo im Shop, wird er wahrscheinlich davon ausgehen, wenn es käuflich erwerbbar ist, hat das irgendeinen Sinn und alles, was Sinn hat, hat auch einen legitimen Einsatzzweck. Also machen wir das Strafverfahren damit wieder zu. Mutmaße ich, wie genau es gemacht wird, welche Ideen der ermittelnde Staatsanwalt mit solcher Software hat, unklar. Es gab noch nichts an Ermittlungsverfahren in dieser Richtung, aber das Verfassungsgericht hat gesagt, auch den gewählten Vertriebsweg kann oder der gewählte Vertriebsweg kann Anhaltspunkte für den Einsatzzweck sein. Wie man darauf kommt, weiß ich nicht. Ich finde es auch nicht so wirklich plausibel, weil es viele gute Software gibt, die man aus zweifelhaften Quellen bekommt, die man an dunklen Stellen des Internets findet, die es als solches ja gar nicht gibt, aber es wird ja immer gemunkelt irgendwie, es gibt böse Ecken. Aber der gewählte Vertriebsweg ist nach dem Verfassungsgericht Anhaltspunkt und Indiz für die Absicht des Programmierers. Das ist an den Haaren herbeigezogen, aber es ist in der Entscheidung drin. Diese Punkte, Werbung, Produktbeschreibung, gewählter Vertriebsweg als Anhaltspunkte für den Einsatzzweck des Programms sollte man, wenn man sich mit solcher Software beschäftigt, im Hinterkopf behalten. Wenn denn nämlich irgendwann eine Anhörung in einem Ermittlungsverfahren kommt oder die Hausdurchsuchung gerade stattgefunden hat, wäre es prima aus Sicht der Verteidigung, wenn man dem Staatsanwalt darlegen kann, naja, dieses Tool, das zu dem oder das Anlass dieser Ermittlung war, stammt aus dieser Quelle, es hatte diese Produktbeschreibung und es ist auf diesem Vertriebsweg zu dem Beschuldigten gelangt. Dokumentation, woher habe ich meine Software, ist eine sinnvolle Sache. Also es wurde gesagt, dass es zu der seltsamen Konstellation kommen kann, dass ein und dieselbe Software unter den Straftatbestand fällt und dieselbe Software nicht unter den Straftatbestand fällt, nämlich einmal, wenn ich sie von der Webseite einer Universität runterlade, dann legitimer Einsatzzweck und Einsatzabsicht, oder aber aus einer in Anführungszeichen dubiosen Quelle, wo dann illegitimer Einsatzzweck vermutet wird. Ist seltsam, ist aber momentan der Stand der Dinge. Deswegen aus Sicht des Anwalts ist es hilfreich im Ermittlungsverfahren, wenn man dokumentieren, darlegen kann, woher stammt die Software, wie habe ich sie erlangt und welchen Einsatzzweck soll das Ganze haben. Produktbeschreibungen etc. sind ja jetzt in Anführungszeichen nur digitale Daten. Was da im Laufe der Zeit mitgemacht wurde, mitgemacht wird, ist ja nicht immer zwingend nachzuvollziehen. Das könnte aber möglicherweise ein sinnvoller Ansatzpunkt sein, um eine Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Ich will gar nicht näher und weiter da reingehen. Ich denke, jeder weiß, worauf ich hinaus wollte. Jedenfalls die Anhaltspunkte nach Werbung, Produktbeschreibung und dem gewählten Vertriebsweg waren für das Verfassungsgericht die objektiv nachprüfbaren Bausteine, wie es dazu kommt, ob ein Computerprogramm den Zweck hat, Computerstraftaten damit zu begehen oder nicht. Nachdem es diesen Prüfungsweg hergeleitet hat, hat es dann die gefundenen Erkenntnisse auf die Verfassungsbeschwerden angewandt und gesagt, naja, wir hatten drei Beschwerdeführer, bei zweien dieser Beschwerdeführer scheidet eine Strafbarkeit schon objektiv aus, weil ihr lediglich ein Programm angeführt habt, Nmap, aber keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben hat, dass dieses Programm Nmap den Zweck hat, Straftaten zu begehen. Wir haben anhand des Vertriebswegs und der Produktbeschreibung auch einen legitimen Einsatzzweck dafür erkannt. Und weil wir diesen legitimen Einsatzzweck dafür erkannt haben, gehen wir davon aus, dass kein strafrechtlich relevanter Einsatz intendiert ist. Und deswegen droht euch keine Strafverfolgung wegen des Besitzes dieses Softwareprogramms. Aller Voraussicht nach, ja.
Nochmal wiederholen die Frage, bitte.
War die Frage gestellt worden, ob es ausreichend ist, dass ein legitimer Einsatzzweck in der Produktbeschreibung enthalten ist. Und ich gehe davon aus, nach dem Verständnis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sobald ein legitimer Einsatzzweck sichtbar ist und dokumentiert ist und bestenfalls nachweisbar ist, haben wir ein sogenanntes Dual-Use-Tool und da kommt man nicht in eine Strafbarkeit nach 202c Strafgesetzbuch hinein. Da war gerade noch eine Hand.
Dann würde es ja im Prinzip reichen, einfach for educational purposes dran zu schreiben oder zu Forschungszwecken ist ja eigentlich immer ein legitimer Einsatzzweck, auch für Viren zum Beispiel.
Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Aber wie gesagt, es gibt außer den 2, 3 Ermittlungsverfahren und diesen 3 Verfassungsbeschwerden keinerlei dokumentierte Ermittlungsverfahren wegen des Hackerparagraphen. Ob das wirklich ausreicht, wird irgendwann mal ein Strafgericht klären. Dann sind wir schlauer, wenn die Entscheidung da in der Welt ist. Also ich kann mir vorstellen, sobald es einen legitimen Einsatzzweck gibt und Sicherheitsforschung, Entwickeln vom eigenen Virenscanner, das kann man ja nur sinnvoll testen, wenn man auch die Viren hat, dass man dann schon in einem legitimen Einsatzzweck wieder drin ist und man sich nicht aus diesem Grund strafbar gemacht hat. Ich hatte...
Was ich mich frage, ist, wo eigentlich da die Grenze zum Programm gesehen wird. Ich meine, also die meisten Programme haben einfach 2 Anwendungszwecke. Nmap kann man auch freundlich einsetzen. Was ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel ein Skript schreibt, ein einfaches Bash-Skript, das halt, was weiß ich, jetzt ein Portscan macht und dann halt nach und nach irgendwelche Abfolgen macht und dieses eine Skript wirklich nur einen bösen Anwendungszweck hat, aber dort drin nur Programme verwendet werden, welche, naja, auch gut sind. Würde das dann immer noch als Hacker-Tool zählen oder? Ja.
Ein Skript, das verschiedene Programme, das verschiedene legitime Programme aufruft und dann in der Folgezeit abarbeitet?
Ja, ein Skript ist ja, also wenn man es ganz einfach schreibt, wirklich nur eine Abfolge an Befehlen, die man selber auch von Hand eingeben kann, wo man aber zu faul ist, das selber zu machen.
Wahrscheinlich nicht. Wird wahrscheinlich nicht runterfallen unter ein 202c. Ja, aber es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt a million shades of gray. Und je grauer oder je schwarzer wir werden, desto eher droht halt, dass ein Ermittlungsverfahren dann eingeleitet wird. Das ist ärgerlicherweise so, weil die Tatbestandsvoraussetzungen reichlich unbestimmt sind, auch die Interpretation durchs Verfassungsgericht genügend Raum lässt. Man hat einen Gummizug, wo man wunderbar ranziehen kann. Und wenn das Gummi den Zug aushält, sind wir noch im grünen Bereich. Und wenn es reißt, dann ist es zu spät. Das ist undankbar. Und ärgerlich, aber das ist momentan der Status quo. Beim Beschwerdeführer zu 1, das war der Geschäftsführer von einem IT-Sicherheitsunternehmen, der hatte auch wie das Verfassungsgericht geschrieben hat, Software aus zweifelhafter Herkunft. Aber da ist es davon ausgegangen, dass der sich nicht strafbar macht, weil er befugt handelt. Wir erinnern uns kurz zurück, 202a und 202b fangen beide an, wer unbefugt, Punkt, 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 Punkt. Und der Geschäftsführer einer IT-Sicherheitsfirma, wenn der Drittsysteme auf Schwachstellen testet, handelt ja, ich sag mal, zu 99,9% mit Einwilligung des Berechtigten. Deswegen erfüllen dessen Handlungen nicht den Straftatbestand des 202a und b. Es gibt also keine, in dem Sinne, Haupttat, die gerade vorbereitet wird. Und aus diesem Grund scheidet auch eine Strafverfolgung für den Geschäftsführer dieses Sicherheitsunternehmens aus. Und deswegen sei seine Verfassungsbeschwerde auch unzulässig.
Ja, ich hätte nochmal eine allgemeine Frage. Also heißt das, die Programme werden nur an der Dokumentation bewertet? Also wenn das Programm eine ordentliche Dokumentation hat und ordentlich vertrieben wird, kann das Programm machen, was es will? Auch nicht legale Sachen, aber es wird strafrechtlich nicht belangt, oder wie sieht das aus?
Nee, den Schluss halte ich für falsch. Also es muss jedenfalls einen legitimen Einsatzzweck für dieses Programm geben. Den gibt es eigentlich bei jedem Programm. Also mir würde nicht auf Anhieb ein Programm einfallen, das keinen legitimen Einsatzzweck haben könnte. Und sei es, dass ich das Teil nur an meinem eigenen Rechner benutze, um mein System selber auf Verwundbarkeit abzutesten und abzuklopfen, ob da irgendwelche Lücken drin sind. In dem Moment haben wir einen legitimen Einsatzzweck und sind schon wieder im Bereich der sogenannten Dual-Use-Tools.
Also ein illegitimer Zweck oder ein Programm ohne legitimen Zweck könnte zum Beispiel sein, denke ich, ein Skript, das ja auch ein Programm eigentlich ist, das meine Sammlung, meine wissenschaftliche Sammlung von Forschungsexploits durchgeht und die alle auf IP-Adressen anwendet, die nicht mir gehören, sondern nachweislich meinetwegen der Deutschen Bank. So, wenn ich dieses Programm aufrufe, kann es keinen Zweck haben, der legitim ist eigentlich, außer ich wäre jetzt Beschwerdeführer 1 und hätte diesen Auftrag. Das lässt sich ja aber prüfen. Und solange diese Nummern da drin stehen, ist das Programm in der Form, würde ich mal sagen, ohne legitimen Zweck.
Ja, aber wenn du sagst Shell-Script, kann ich ja beliebig die IP-Adressen austauschen und gehe dann zur Not halt in den 169.254 rein. Das ist ja mein eigenes lokales Netz mit Fallback, wenn DHCP-Server mir keine IP-Adresse zuteilt. Und in dem Moment bin ich wieder in einem legitimen Einsatzzweck drin. Dann wäre es ein anderes Programm. Ja, aber auf die Programmqualität, so tief ist das Verfassungsgericht dann auch nicht auf die Beschwerden eingestiegen, dass sich die Frage gestellt hat, was ist eigentlich jetzt ein Computerprogramm? Aber das wäre eine spannende Frage, das mal von der rechtlichen Seite her zu beleuchten, was ist eigentlich ein Computerprogramm in rechtlicher Hinsicht. Hier kamen die kurze Anmerkungen, genau dieses Szenario mit dem Programm ist der Grund, dass man die IP-Adresse mal auf der Kommandozeile eingibt. Ich sehe vier Hände, ich habe noch, ich glaube, drei Folien, die würde ich gerne durchgehen und danach machen wir quasi offene Fragerunde. Wenn man solche Tools in den Einsatz nehmen will, sollte man auf drei Dinge achten. Man sollte die Funktionen der Software kennen und dokumentieren, beziehungsweise die Dokumentation des Entwicklers haben, wenn es denn eine solche gibt. Man sollte den Einsatzzweck der Software dokumentieren, nicht nur im Kopf, sondern wenn es geht schriftlich. Nicht unbedingt als digitale Daten, sondern wirklich klassische tote Baum. Und schlussendlich sollte man die Einsatzintention dokumentieren. Warum habe ich dieses Programm und warum setze ich dieses Programm ein? Das macht dem Strafverteidiger große Freude, wenn er das im Falle eines Ermittlungsverfahrens zusammen mit der Ermittlungsakte von seinem Mandanten bekommt, der ihm beschreibt, ich habe das aus Gründen, den und den und den Gründen, und das kann ich nicht nur behaupten, das habe ich auch schriftlich, und das lege ich dir hier vor, damit du es an die Staatsanwaltschaft durchreichst. Eine umfassende Dokumentation des Auftrags. Ich gehe davon aus, dass im Auftrag solche Software verwendet wird. Eine weitergehende Dokumentation, was habe ich dabei gemacht, welchen Ansatz verfolge ich dabei, welche Idee habe ich dabei, wenn ich diese Software benutze. Und Lücken, die ich dadurch gefunden habe, sollte ich auch dokumentieren. Und zwar toter Baum, im Zweifel sogar handschriftlich. Ganz wichtig, was in der Praxis leider ab und zu vergessen wird und dann zu unschönen Geschichten führt. Ein befreundeter Anwalt hatte die Tage, als wir auch beim Bier zusammensaßen, erzählt, er hat eine Mandantin in Berlin, die macht Sicherheitstests, die hatte eine Auftraggeberin aus München und der Rechner, der getestet werden wollte, stand in Nürnberg. Die sind also von Berlin nach Nürnberg gefahren, haben sich da nebenan hingesetzt und haben fröhlich versucht, den Rechner auszutesten. Und auf einmal stand dann die Polizei vor der Tür und hat gefragt, naja, wir haben hier vom Sicherheitscenter die ein oder andere Meldung bekommen, wir wollten noch mal gucken, was ihr macht. Samstagnachmittag. Die haben gesagt, ja, wir haben hier von der Firma den Auftrag bekommen, den Rechner zu testen. Ja, haben Sie denn irgendwas an Unterlagen dazu da? Dann sagten die, ja, die haben wir in Berlin. Und in dem Moment war der Test zu Ende. Die Polizei hat erstmal das gesamte Equipment mitgenommen. Deswegen, wichtiger Tipp, Dokumentation am Mann. Wenn man einen Auftrag hat, in Nürnberg was zu testen, der Auftrag wurde schriftlich erteilt, per Fax. Das Fax nimmt man mit, macht sich eine Kopie davon, hat das dabei, dann kann man dem Polizisten nämlich sagen, hier, toter Baum, das kannst du glauben, was da draufsteht. So, jetzt die fleißigen Hände, die waren. Da hinten, der Herr hatte schon ein bisschen länger aufgezeigt.
Ja, zwei kurze Fragen dazu. Zum einen nochmal dieses Thema mit der Befugnis. Und zwar hatte ich auch schon diverse Diskussionen mit Hausjuristen etc. Wer hat eigentlich innerhalb eines Unternehmens ganz konkret das Mandat, diese Befugnis zum Beispiel als Dienstleister, wenn man als Dienstleister auftritt, zu erteilen? Weil ich habe in dem Fall gerade Schwierigkeiten häufig in Unternehmen, wo die private Nutzung zum Beispiel des Netzes, des Mails oder ähnliches nicht nur erlaubt, sondern vielleicht auch nur geduldet ist. Weil da trete ich dann in einen Bereich rein, wo auch, ich sag mal, der IT-Leiter, wenn er sich mir gegenüber auch als IT-Leiter ausgeben kann und ich nicht die Unterschrift eines gemäß Handelsregisterauszug Berechtigten benötige, der ja in größeren Unternehmen jenseits meiner Auftraggeberposition sitzt, benötige. Also da wäre zunächst einmal die eine Frage in dem Umfeld. Die zweite Frage schließt sich dann an. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt diese Beschwerde zur Entscheidung abgelehnt. Inwiefern hat jetzt diese Begründung, die zur Ablehnung geführt hat, überhaupt Auswirkungen auf die Rechtsprechung? Haben die Gerichte jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, das interessiert uns nicht, weil es ist ja über diesen Sachverhalt vom Bundesverfassungsgericht gerade nicht entschieden worden, weil wir abgelehnt haben? Ja.
Zweigeteilte Antwort. Netze, wo eine private Nutzung geduldet oder erlaubt ist, sind in der Tat immer ein Problem. Als Leitlinie, der Auftrag sollte von so hoch als möglich kommen. Also nicht der Hausmeister, der einem die Tür aufschließt, sondern man fragt dann, zeigen Sie mir mal Ihren Chef, und den fragt man dann, zeigen Sie mir mal Ihren Chef, und den fragt man, zeigen Sie mir mal Ihren Chef, und irgendwann hat man jemanden, der sagt, ich bin der Chef, ich habe keinen Chef. Das ist der Mann, der den Auftrag unterschreibt. Je höher, desto besser. Also, bei Aktiengesellschaften, wenn es geht, der Vorstandsvorsitzende und nicht jemand aus dem mittleren Management. Wenn private Nutzung auch geduldet ist, muss zwingend mit eingebunden werden die Arbeitnehmervertretung. Und zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus fernmelderechtlichen Gesichtspunkten. Im 88 Telekommunikationsgesetz ist ja das Fernmeldegeheimnis mit drin. Inwieweit das auf Netze und E-Mails Anwendung findet, ist diskutiert oder wird diskutiert, aber Einwilligung auch von der Arbeitnehmervertretung, wenn private Nutzung jedenfalls geduldet oder erlaubt wird. Soweit der Punkt. Und als zweites, in der Tat, das Verfassungsgericht hat nur Auslegungskriterien für Staatsanwälte und Richter aufgeschrieben. Es hat von 34 Bundesverfassungsgericht, das ist eine Norm, die dem Verfassungsgericht erlaubt, in die Entscheidung reinzuschreiben, diese Entscheidung hat Gesetzesrang. Es sind nur Auslegungskriterien. Deswegen kann es in der Tat sein, dass ein Staatsanwalt sagt, interessiert mich alles nicht, ich habe hier meine eigene Auffassung, was die da in Karlsruhe machen mit den roten Roben und diesen seltsamen Hütchen, die immer ausziehen, wenn sie in den Saal kommen, interessiert mich alles nicht, ich mache hier das Strafverfahren auf und klage denjenigen an, obwohl er ein ganz harmloses Tool benutzt. Das kann passieren. Und genauso könnte es sein, dass eben dann das Amtsgericht, das über diese Anklage entscheidet, auch verurteilt. Da muss man dann gegebenenfalls Berufung und notwendigenfalls, wenn die Berufung keinen Erfolg hat, hinterher selber zum Verfassungsgericht gehen. Ich hoffe, ich erwische alles.
Also zwei Fragen. Die erste wäre nochmals nach dem Fazit. Wir haben ja damals bei der Verabschiedung auch im Bundestag unglaubliche Szenarien entwickelt, was jetzt alles passiert. Dieses ist letztlich nicht passiert. Frage also, trotz dessen, was vorgetragen worden ist, im Moment politisch Entwarnung oder lohnt es sich jetzt am 202c quasi auch kampagnenmäßig aufgrund der handwerklichen Mängel weiterzugehen? Zweite Frage, wie gesagt, aufgrund der handwerklichen Mängel, ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass es nicht möglich war, auch nur eine einzige Informatikfakultät in Deutschland zu finden, die trotz ihrer Beschwerden, wie schwierig das ist, jetzt mit ihren Studierenden das Thema Sicherheit auch im Studium zu bewältigen, an dieses Thema Wissenschaftsfreiheit rangegangen ist. Hätte man dies getan, hätte man einen anderen Senat gehabt und ich glaube, die Ausgangssituation für die Klage insgesamt wäre besser gewesen. Frage also, lohnt sich das noch oder sind die praktischen Fälle auch durch die Entscheidungen Dual Use im Moment jetzt also rein, ich sag mal, so akademischer Natur, was die Diskussion, die weitere Debatte anlangt?
Also die tatsächlichen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen 202c gibt es keine Handvoll. Die Sache ist relativ heiß gekocht worden in der Diskussion, auch zu Recht heiß gekocht worden, weil es eben nicht eindeutig war, was da passiert. Wenn aber die Ermittlungsbehörden und die Rechtsprechung sich an die Leitlinien des Verfassungsgerichts hält, bewegen wir uns in einem relativ sicheren Rahmen. Die Frist für eine Verfassungsbeschwerde, also ein neues Verfahren im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit, ist aber ohnehin abgelaufen. Gegen ein Gesetz kann man sich nur beschweren binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Norm. Bei Auftreten des praktischen Falles wäre es ja so, die Staatsanwaltschaft wird vorstellig und dann haben wir das Ermittlungsverfahren mit zwei Möglichkeiten. Es wird entweder eingestellt, dann ist alles in Ordnung, oder es wird angeklagt. Und dann stellt sich, wenn es angeklagt wird, wieder die Zwei-Entscheidungsstrategie. Entweder macht das Gericht einen Freispruch, das Gericht macht eine Einstellung, dann ist auch beides wieder im grünen Bereich, oder das Gericht verurteilt. Wenn es verurteilt, haben wir Berufung. Die Berufung kann erfolgreich sein oder erfolglos sein. Wenn die Berufung erfolglos war, haben wir einen neuen staatlichen Akt, gegen den wir dann nach Karlsruhe gehen können. Da wird man dann ein neues Verfahren zu diesem Thema aufmachen können. Ich selber denke, es ist politisch sinnvoll, Arbeit gegen den Hacker-Paragrafen weiterhin zu betreiben. Es ist einfach eine verunglückte Norm, sehr unbestimmt, keine klaren Grenzen. Da sollte man politische Diskussionen suchen. Ob erfolgreich oder nicht, weiß man bei politischer Arbeit nie, aber ich denke, es ist ein sinnvolles Betätigungsfeld, da weiter dran zu arbeiten. Okay, hier vorne wurde schon ein bisschen länger aufgezeigt.
Ja, wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, eine Software zu erstellen und mir von vornherein klar ist, dass es eine Dual-Use-Software ist und ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass der Auftraggeber die Software so einsetzen wird, dass es dazu kommen könnte, dass jemand das als illegal empfindet. Was mache ich dann, wenn ich den Auftrag bekomme? Also sage ich einfach, ich schreibe die Software, weil es ja Dual Use und mich kümmert das nicht, oder trage ich da eine Mitverantwortung, weil ich wusste ja, dass es dann schlecht benutzt werden könnte?
Also tatbestandlich ist das Schreiben der Software wahrscheinlich nicht nach 202c strafbar, weil Dual Use. Wenn Sie aber die Befürchtung heben, dass derjenige, der die Software bekommt, möglicherweise damit illegale Sachen anstellt, könnte man ja über eine Beihilfe zu dessen Tat nachdenken. Da wird es sich aus meiner Sicht sinnvollerweise anbieten, dass Sie bei Auftragserteilung im Vertrag reinnehmen, dass A, die Software nur zu legalen Zwecken eingesetzt werden soll und dass derjenige, der die Software bekommt, im Fall der Weitergabe auch darauf hinwirken soll, dass die nur mit legalen Zwecken eingesetzt wird. In dem Moment wird man nämlich Ihren Beihilfevorsatz in Abrede stellen können und würde an der Stelle das Ermittlungsverfahren gegen Sie wahrscheinlich eingestellt bekommen. Also Versuch einer vertraglichen Absicherung. So, wir haben noch 2,5 Minuten.
Wie ist das bei Leuten, die jetzt Software nutzen, aber sie vor allem dokumentieren, Tutorials schreiben oder halt eben sehr offensichtlich auch den Kunden oder auf ihrer Webseite angeben, welche Tools sie dafür nutzen? Also dass man wirklich auf seiner Webseite sagt, so wie, um transparent zu sein, wir benutzen halt eben Open Source Software, die und die und die. Das ist so die eine Sache. Und das andere ist, wenn man selbst Tutorials schreibt, die halt eben natürlich zum guten Zweck dienen soll, aber letztendlich als solche auch missbraucht werden kann.
Ja. Software, die einen guten Zweck hat, aber missbraucht werden kann, ist Dual Use. Da sind wir nach den Leitlinien des Verfassungsgerichts aus der Strafbarkeit raus. Aber die Dokumentation als solche ist ja, die Strafbarkeit von 202c knüpft an Programme, deren Zweck die Begehung solcher Straftaten ist, nicht an die Dokumentation eines Programms, dessen Zweck die Begehung einer solchen Tat ist. Also mit reiner Dokumentationsarbeit kommt man nicht in den Wortlaut rein, dass man sich strafbar gemacht haben könnte. Da ist man auf der sicheren Seite. Es könnte möglicherweise eine Werbung sein. Jetzt die spannende Frage, reicht Werbung für 202c aus? Wer Computerprogramme herstellt, sich verschafft, verkauft, überlässt, verbreitet, sonst zugänglich macht? Nein, Werbung ist unkritisch. Zumindest strafrechtlich unkritisch. Wenn es 95a Urheberrechtsgesetz ist, kann auch die Werbung wieder ein Problem sein, aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle wieder. Anstiftung zu einer Straftat brauchten wir eine taugliche Haupttat für. Ist bei Dual-Use-Tools keine. Werbung als Anstiftung? Nee. Kommt man wahrscheinlich nicht zu hin. So, nach meiner Zeit 13.44 Uhr und 44 Sekunden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.